I am altering the deal. Pray I don't alter it any further.
Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Port Magazin Nummer 93, diesmal mit der Themen 4. Es geht um den Übernahmedeal zwischen Take-Two und Codemasters, der ist Geschichte. Es geht um ein neues Disney-Label für Games und die Zukunft der Star Wars-Spiele. Es geht um EU-Wettbewerbsrecht und die Preisgestaltung von Spielen bei Steam. Und es geht um eine absolut unglückliche Pressemitteilung zu einem Ingame-Event in LKW-Simulatoren. Und wie immer gibt es am Ende der Sendung außerdem einen Blick auf die Release-Termine der kommenden 2 Wochen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Sendung. Rückzieher. Codemasters geht doch nicht an Take-Two. Nachdem im November letzten Jahres bereits eine Pressemitteilung des Rockstar und 2K Games Mutterkonzerns Take-Two die Runde machte, in dem der Publisher den Kauf des britischen Rennspielstudios Codemasters verkündete, gab es nun eine Planänderung. Codemasters zog sich am 13. Januar von diesem Deal zurück, wohl weil Take-Two von EA überboten wurde. Zunächst ein kurzer Rückblick. Am 6. November freute sich Take-Two in einer Pressemitteilung, dem britischen Rennspielentwickler und Publisher Codemasters ein Übernahmeangebot gemacht zu haben. Das Studio ist für seine Dirt-Rally-Spiele, seine jährlichen Formel-1-Spiele und die Grid-Reihe bekannt. Außerdem kaufte Codemasters vor einer Weile die Slightly Mad Studios, Entwickler der beliebten Rennsport-Simulationsreihe Project Cars. Und Take-Two freute sich dann auch am 10. November, sich mit dem Rennspielprofi auf eine Übernahme geeinigt zu haben, mit einem Kaufpreis von knapp unter 1 Milliarde. US-Dollar. Allerdings war der Deal damals noch nicht in trockenen Tüchern. Erst im ersten Quartal 2021 würde er finalisiert. Und anders als ich das im Magazin 89, wo ich darüber berichtet habe, interpretiert habe, wurde am Ende gar nichts draus, denn der Deal platzte. Am 14. Dezember letzten Jahres freute sich nämlich ein weiterer Publisher darüber, sich mit Codemasters auf ein Übernahmeangebot geeinigt zu haben. Electronic Arts. Und zwar für 1,2 Milliarden. 20% mehr als beim Take-Two-Angebot. Der Vorsitzende des Codemasters Aufsichtsrats, Gerhard Florin, wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert. Der Aufsichtsrat von Codemasters ist der festen Überzeugung, dass das Unternehmen vom Wissen, den Ressourcen und der umfangreichen globalen Reichweite von EA profitieren würde, sowohl insgesamt als auch speziell im Rennsportbereich. Wir sind der Meinung, dass dieser Zusammenschluss eine aufregende und erfolgreiche Zukunft für Codemasters bedeuten würde, die es unseren Teams ermöglicht, größere und bessere Spiele für ein extrem leidenschaftliches Publikum zu entwickeln, zu veröffentlichen und zu betreuen. Zitat Ende. Das ist lustig, denn derselbe Mann wurde im November noch wie folgt von Take-Two zitiert. Zitat, mit einer der führenden Positionen im Bereich der Sportspiele ist der Vorstand von Codemasters fest davon überzeugt, dass das Unternehmen von Take-Twos umfassenden Fähigkeiten profitieren wird, die den langfristigen Erfolg von Codemasters vorantreiben werden. Zitat Ende. Naja, die feste Überzeugung der Entscheider bei Codemasters, die scheint also durchaus flexibel und naja, vielleicht sogar ein klitzekleines bisschen finanziell motiviert zu sein, hm? Nun, jedenfalls stand da am 14. November plötzlich der Nebenbuhler EA mit dem größeren, schöneren Blumenstrauß an der Tür. Take-Two reagierte zunächst diplomatisch und wies in einer Pressemitteilung auf EAs größeres Angebot hin, sowie die Tatsache, dass der Aufsichtsrat Codemasters den Aktionären auch direkt noch empfohlen hat, das EA-Angebot anzunehmen. Zitat, Take-Two prüft seine Position in Bezug auf Codemasters und eine weitere Ankündigung wird zu gegebener Zeit erfolgen. Zitat Ende. Und Take-Two scheint sich da also noch Optionen offen gehalten zu haben, EA vielleicht noch zu überbieten. Am Ende tat aber Take-Two dann gar nichts und ließ das Angebot schlichtweg auslaufen. In einer Pressemitteilung vom 13. Januar erklärte Take-Two, dass bis zum Stichtag des 12. Januar eine für den Take-Two-Übernahmedeal nötige Aktionärsversammlung samt Abstimmung nicht stattgefunden habe, weshalb das Angebot damit automatisch verfallen sei. Die Mitteilung schließt damit, dass Take-Two ein sehr diszipliniertes Unternehmen sei, vielleicht ein kleiner Seitenhieb, und das weiterhin selektiv Möglichkeiten verfolgt, es wachsen zu lassen, organisch oder anorganisch. Und das klingt schon, als ob Take-Two langfristig doch noch andere Studiokäufe plant. Und tja, das ist der Stand der Dinge. Die Situation ist wie im Dezember, nur hat EA halt seinen Antrag gemacht und Codemasters hat Ja gesagt. Und mal sehen, ob wenigstens diese Hochzeit stattfindet oder ob sie nicht auch noch platzt, weil ja vielleicht noch Amazon oder Google oder Ubisoft oder wer weiß, wer sonst noch um Codemasters buhlen werden. Und allen dürfte inzwischen klar sein, womit der Weg ins Herz des britischen Studios gepflastert ist, mit deutlich mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar. Oh halt, Moment, jetzt kommt hier außer dem Brühwarm noch die Meldung rein. dass sich am 15. Januar die Vorsitzenden von Codemasters darauf geeinigt hätten, das EA-Angebot anzunehmen und bis Mitte Februar die Fusion der Firmen zumindest am Aktienmarkt, also was die Aktien, die da ausgeschüttet werden von Codemasters und von EA, abzuschließen. Das hieße also auch, wenn doch noch ein höheres Angebot reinkäme, würde man bei Codemasters dennoch den EA-Deal wählen. Das als kleiner aktueller Zusatz. Na dann, ich bin gespannt, ob das auch wirklich so kommen wird. Und wenn ja, ob sie Codemasters auch direkt an die Need for Speed-Marke lassen und wie das wohl aussehen könnte. Und generell ist es super spannend, wie es im Bereich der Unternehmensfusionen und der Akquisitionen weitergeht. Die Gerüchteküche brodelt diesbezüglich aktuell gewaltig. Tencent soll seine Kriegskasse für solche Projekte gefüllt haben und hatte ohnehin schon 2020 mehr Games-Firmen gekauft als je zuvor, 31 Stück weltweit. Außerdem sollen Microsoft, Google und Amazon angeblich stark am Kauf von Spieleherstellern interessiert sein. Kein Wunder, Gaming ist schließlich ein unfassbar umsatzstarkes Unterhaltungsmedium. Die Filmbranche schaffte es 2020 auf etwa 100 Milliarden Dollar Umsatz. Die nordamerikanischen Sportfranchises, also Football, Basketball, Baseball und so weiter, die kamen international auf 75 Milliarden US-Dollar Umsatz. Gaming ist größer als beide zusammen, mit etwa 180 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2020, angetrieben auch durch die Covid-Pandemie, so eine aktuelle Prognose. Gerade die großen Tech-Unternehmen, die wollen sich das anscheinend nicht entgehen lassen. Die Zeichen stehen ganz klar auf Marktkonsolidierung. Möglich also, dass es dieses Jahr oder in Folge noch einige echte Sensationsmeldungen aus der Ecke geben könnte. So im Sinne von, holy shit, dieses Unternehmen wird ausgerechnet von dem Unternehmen geschluckt? Das hätte ich nie gedacht. Neues Star Wars Spiel bei Ubisoft in Entwicklung. Einer der großen Unterhaltungsmarken da draußen und seit 2012 im Besitz des Disney-Konzerns ist Star Wars. Und wie wir wissen, hat sich Electronic Arts im Jahr 2013 einen Exklusivdeal mit Disney gesichert, um als einziger Spielehersteller Games mit Star Wars Lizenz zu entwickeln und zu veröffentlichen. Doch die Ausbeute nach 7 Jahren ist eher mau. Zahlreiche Star Wars Projekte wurden aufgegeben. Andere, wie Star Wars Battlefront, blieben bei Release hinter den Erwartungen zurück. Und nun, knapp über 2 Jahre vor dem Ende des Exklusivdeals mit EA, kommt plötzlich Bewegung in das Thema Star Wars Spiele. Zum einen kehrt plötzlich ein altbekannter Name zurück, Lucasfilm. Disney kaufte ja damals das Studio samt seiner Tochterunternehmen, etwa den legendären Entwickler LucasArts, auf, betrieb aber keine hauseigene Spieleentwicklung, sondern kümmerte sich nur um das Lizenzgeschäft, sprich kümmerte sich um den Deal mit EA. Und das wird sich zukünftig auch nicht groß ändern. Disney oder Lucasfilm selbst werden keine Star Wars Spiele herstellen, wohl aber werden zukünftig alle Star Wars Spiele unter dem gemeinsamen neuen Label Lucasfilm Games erscheinen. Und so kündigte es Disney am 11. Januar an, dass dieses Label ab sofort eine gemeinsame Identität für Star Wars Spiele darstellen würde, sowohl für die jüngst erschienenen als auch für zukünftige von den, Zitat, besten Entwicklern der Welt. Oha! Plural. Und 2 Tage später dann freute sich Lucasfilm Games bereits, 2 neue Spieleprojekte vorzustellen, die jeweils schon seit einiger Zeit in Arbeit seien und die nicht von EA kommen. So ist bei Ubisoft Massive im schwedischen Malmö ein Open-World-Star-Wars-Spiel in Arbeit. Und Bethesda arbeitet an einem Spiel zu Indiana Jones. Okay, das ist kein Star Wars, stammt aber ebenfalls aus dem Kinovermächtnis von Lucasfilm, das Disney ja damals mitgekauft hat. Sehr viel ist noch nicht zu beiden Projekten bekannt. Das Ubisoft-Team, das am Star Wars Open World Spiel arbeitet, das hat ja eigentlich derzeit ein ganz anderes Projekt. Es arbeitet seit einigen Jahren schon an den Begleitspielen zu den kommenden Avatar-Filmen von James Cameron. Die verzögerten sich aber deutlich. Die Dreharbeiten von Avatar 2 etwa, die endeten erst im September 2020 nach über 3 Jahren. Und angeblich ist das Avatar-Spielprojekt bei Ubisoft Massive ebenfalls recht chaotisch. Mal sehen, ob da überhaupt was draus wird und wie sich das Team auf beide Filmspielprojekte aufteilen kann. Es dürfte ohnehin noch eine ganze Weile dauern, bis Ubisofts Star Wars-Spiel erscheint. EAs Exklusivdeal gilt ja noch bis 2023. Das Indiana Jones Spiel bei Bethesda wird wohl vornehmlich vom schwedischen Shooter-Spezialisten Machine Games übernommen. Das Studio hat sich mit dem Reboot der Wolfenstein-Reihe in den letzten Jahren einen echt guten Ruf erarbeitet. Es besteht aus vielen ehemaligen Starbreeze-Mitarbeitern, die ja damals mit den Riddick-Spielen ebenfalls ein Händchen für kernige Shooter und gelungene Filmverwurstungen bewiesen haben. Machine Games hat sicherlich das nötige Talent, eine bekannte Filmlizenz zu einem soliden Spiel zu machen, nur so richtig gut können sie halt Shooter. Und würde ein Indiana-Jones-Spiel als Shooter funktionieren? Also zumindest in der Ego-Perspektive, vielleicht ja. Bethesda hilft ja auch mit. Studio-Boss Todd Howard etwa wird als Executive Producer des Indiana-Jones-Spiels genannt. Und Todd Howard, der die Entwicklungen der Bethesda-Reihen Fallout und The Elder Scrolls leitete, der kennt sich mit immersiven Spielen in der Ego-Perspektive aus. Vielleicht wird es ja eine Art Tomb Raider in Ego-Ansicht. Nun, wir werden es wahrscheinlich in einigen Jahren wissen und mehr als Spekulation geht hier halt gerade nicht. Spannend wäre außerdem die Frage, ob das Spiel auch für PlayStation kommt oder die Switch. Schließlich kaufte Microsoft kürzlich Bethesda auf. Aber denkbar ist es hier schon, dass wahrscheinlich Lucasfilm Games ein Wörtchen mitzureden hat und vielleicht darauf besteht, andere Plattformen mit dazuzunehmen, nicht bloß den Game Pass. Und was genau ist Lucasfilm Games denn nun, außer ein Markenname? Gegenüber StarWars.com erklärte Douglas Reilly, Vice President der neuen Disney-Tochter, die Rolle seines Labels. Zitat, wir haben hier bei Lucasfilm Games ein Team von Fachleuten, die mit den Entwicklern zusammenarbeiten, die Geschichten formen, die Kreatives formen, die Spiele formen, damit sie wirklich bei den Fans ankommen und über eine breite Palette von Plattformen, Genres und Erlebnissen geliefert werden, damit all unsere Fans die IPs genießen können, die sie kennen und lieben. Tja, ist auf der einen Seite ganz schön Business-Sprech und klingt auf der anderen Seite schon nach einer Art Kontrollinstanz mit Entwicklungssupport. Und das mit der breiten Palette klingt für mich zunehmend nach einem Multiplattform-Mandat. Aber was ist eigentlich mit EA? Ausgebotet, verdrängt, vergessen? Nicht wirklich. Die sind weiterhin mit Disney im Geschäft. Reilly sagt hierzu, Zitat, wir sind wirklich stolz auf die Spiele, die wir mit EA entwickelt haben. Wir werden weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten und unsere Beziehung war noch nie so stark wie jetzt. Auch wenn wir im Moment noch nicht viele Details verraten können, haben wir eine Reihe von Projekten mit den talentierten Teams bei EA in Arbeit. Zitat Ende. Auch EA bestätigte infolge der Lucasfilm Games Story, dass man mit dem Label zusammenarbeite und die Kooperation auch in den kommenden Jahren fortsetzen würde. EA ist also offensichtlich noch im Rennen, nur rennt EA wohl in Zukunft nicht mehr allein. Lucasfilm Games arbeitet bereits aktiv mit mindestens zwei anderen Studios und es ist anzunehmen, dass das Label noch weitere Partner da draußen findet, um dann wahrscheinlich pünktlich Mitte 2023, wenn der EA-Deal endet, einen bunten Blumenstrauß an neuen Spielen im Handel zu haben. Oder eher schon? Wir kennen das ja. I am altering the deal. Pray I don't alter it any further. Europäische Kommission verhängt Millionenstrafe gegen Valve und 5 Publisher. Am 20. Januar veröffentlichte die Europäische Kommission, ein Organ der EU, eine Meldung, dass man gegen Valve und 5 PC-Videospiel-Publisher Geldbußen von insgesamt 7,8 Millionen Euro verhängt habe. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die vor einigen Jahren bereits eingeleitet wurde und die sich auf das EU-Kartellrecht bezieht, konkret auf den EU-Binnenmarkt. Hier wurden ab Anfang 2017 in 3 Branchen diverse Unternehmen daraufhin untersucht, ob ihre Geschäftspraktiken gegen die Regeln des EU-Binnenmarkts verstoßen. Es ging dabei zum einen um die Unterhaltungselektronikhersteller Asus, Denon, Marantz, Philips und Pioneer, die Online-Händlern in Europa die freie Preisgestaltung eingeschränkt haben sollen. Es ging um Verabredungen zwischen Hotelindustrie und Reiseveranstaltern, die Kunden aus gewissen Standorten dahingehend diskriminiert haben sollen, indem denen nicht alle freien Zimmer angezeigt wurden oder ihnen die günstigsten Preise vorenthalten wurden. Und das ist hier das Thema, es ging um Valve sowie die Publisher Bandai Namco, Capcom, Focus Home Interactive, Koch Media und ZeniMax. Die sollen Verbraucher daran gehindert haben, Spiele digital zu erwerben, weil sie sich im Ausland befinden. Konkret wird dem Unternehmen hier vorgeworfen, innerhalb der EU Geolocking zu betreiben und etwa Digitalversionen von Spielen anzubieten, die beispielsweise nur in Tschechien oder Polen funktionieren. Im April 2019 wurden den 5 Publishern und auch Valve diese Beschwerdepunkte hierzu zugetragen und sie hatten die Möglichkeit, mit der Kommission zu kooperieren. Valve tat das nicht. Bandai Namco, Capcom, Focus, Koch Media und ZeniMax arbeiteten jedoch mit der Kommission zusammen und sicherten sich damit bis zu 15% Ermäßigung beim Bußgeld. Und das wurde nun im Januar verhängt, denn die Geschäftspraktiken der Angeklagten, eben innerhalb der EU einzelne regionale Steam Keys zu unterschiedlichen Preisen anzubieten, die daran gebunden sind, wo der Kunde wohnt, die verstößt gegen EU-Recht. Die für Wettbewerbspolitik zuständige Exekutiv-Vizepräsidentin der Kommission, Margrethe Vestager, wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert, Zitat, mehr als die Hälfte aller Menschen in Europa spielen Videospiele. Die Videospielbranche in Europa floriert und hat mittlerweile ein Marktvolumen von mehr als 17 Milliarden Euro. Die heute wegen der Geoblocking-Praktiken von Valve und 5 PC-Videospielverlagen verhängten Geldbußen dienen als Erinnerung daran, dass es den Unternehmen nach dem EU-Wettbewerbsrecht untersagt ist, den grenzüberschreitenden Verkauf vertraglich zu beschränken. Denn solche Praktiken verhindern, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa die Vorteile des digitalen Binnenmarktes nutzen und sich in der gesamten EU das beste Angebot aussuchen können. Zitat Ende. Insgesamt habe die Kommission diese Praktiken bei rund 100 PC-Spielen festgestellt. Valve wird hier vorgeworfen, zwischen 2010 und 2015 durch bilaterale Vereinbarungen mit den Publishern und dem Ausstellen regional begrenzbarer digitaler Keys für ihre Spiele diese Einschränkungen des digitalen Binnenmarktes ermöglicht zu haben. Und den 5 Publishern wurde eben vorgeworfen, genau diesen Verkauf von digitalen Versionen auf konkret den osteuropäischen Raum beschränkt zu haben. Die Strafen sind saftig, aber für die Hersteller sicher noch ertragbar. Valve soll mehr als 1,6 Millionen Euro Geldbuße zahlen. Bandai Namco nur 340.000 inklusive 10% Rabatt. Capcom 396.000. Capcom sicherte sich den größten Rabatt von 15% für seine Mitarbeit. Ich nehme an, die waren sehr kooperativ. Focus Home Interactive wird um 2.888.000 Euro gebeten. Da macht der 10% Rabatt schon echt was aus. So viel wurde auch Koch erlassen. Es bleiben 977.000 Euro. Und Zenimax, das Bethesda-Mutterunternehmen, muss 1.664.000 Euro zahlen, ebenfalls um ein Zehntel gesenkt. Die Kommission weist darauf hin, dass trotz der verhängten Geldbußen dennoch betroffene Kunden auf Schadenersatz klagen können und weist außerdem noch ganz neckisch auf sein eigenes Programm für Whistleblower hin, also anonyme Hinweisgeber. Tja, und da haben wir mal wieder einen schönen Fall, wo Politik sich irgendwie auf unser Games-Hobby auswirkt. Wir hatten hier im Magazin schon ein paar Mal Beiträge dazu, wie sich zum Beispiel der Föderalismus hier in Deutschland auf Sachen wie Jugendschutz oder Rundfunklizenzen für Streamer auswirkt. Und jetzt sehen wir mal, wie sich EU-Recht auf unser Spiele-Hobby auswirkt. Und da kann ich eigentlich verstehen, warum Valve dieses unzulässige Geolocking ermöglicht hat und warum Valve damals 2019 eben nicht nachgegeben hat, sondern versucht hat, diese Untersuchung anzufechten. Da gab es wohl Anhörungen hinter verschlossenen Türen, sie scheinen letztendlich aber nicht erfolgreich gewesen zu sein. Und das Ganze dürfte also nun verhindern, dass Valve, Epic und GOG.com und alle anderen Digitalanbieter von Games eben unterschiedliche Preise für unterschiedliche EU-Staaten aufrufen. Ist ja auch okay. Uns in Deutschland betrifft das wenig, wir zahlen eh stets den vollen Preis. Aber so wird halt verhindert, dass Gamer in Ländern mit geringerem Grundeinkommen einen Rabatt bekommen und so einen Preis für Spiele zahlen, der das Hobby für sie zugänglich macht. In Tschechien etwa ist das frei verfügbare Haushaltseinkommen bei durchschnittlich 17.700 Euro. Bei uns liegt das bei 28.200 Euro pro Haushalt. Das sind mehr als 50% drüber. Ich kann verstehen, dass Valve hier auf der einen Seite im Sinne der Spieler argumentiert hat, die ja auch gerne Anteil an den vielen aktuellen Spielen haben wollen. Und sicher hat Valve hier auf der anderen Seite auch ganz kapitalistische Ziele gehabt. So viele Spiele verkaufen wie möglich, genau zu dem Preis, den die einzelnen User in den Ländern zu zahlen bereit sind, um damit den Umsatz zu maximieren. Aber am Ende hat die EU-Kommission geurteilt und für uns dürfte sich dadurch nichts verändern. Den Spielern in Osteuropa hätte ich aber fast schon einen Fortbestand dieser illegalen Geschäftspraxis des EU-Game-Geolocking gewünscht. Aber ach, ich denke mal, dass unsere Freunde in Polen, in Tschechien, in Rumänien oder Litauen und anderen EU-Ländern sicherlich technikaffin und kreativ genug sind, um bei Steam, naja, sich die Spiele irgendwie außerhalb der EU zu kaufen. Denn international existiert bei Steam und anderen Plattformen ja sehr wohl noch eine Preisanpassung, je nach Kaufkraft der verschiedenen Länder. SCS Software mit eigentümlicher Pressemitteilung zu Ingame-Event. Brühwarm kommt auch noch folgende Nachricht aus der Kategorie Schweigen ist Gold rein. Urheber ist SCS Software, Entwickler und Publisher der LKW-Simulationen wie etwa 18 Wheels of Steel, dem Euro Truck Simulator 1 und 2 und dem American Truck Simulator. Und am 21. Januar kündigte das Studio ein neues Ingame-Event im Euro Truck Simulator 2 und im American Truck Simulator an mit dem Titel Hashtag Hauling Hope, also Hoffnung ziehen oder schleppen. Darin müssen Spieler Covid-19-Impfstoff ausliefern. Eine Speziallieferung, die auf der Fahrt absolut keinen Schaden nehmen darf und die mit einem speziell designten, hübschen, blau-weißen Impfstoff-LKW ausgefahren wird. Spieler müssen im Aktionszeitraum 7 Lieferungen unbeschadet ins Ziel bringen. Wer das macht, erhält ein Achievement für die SCS-Online-Plattform World of Trucks. Der kriegt ein Hope-Trucker-Abzeichen sowie einen Hope-Trucker-Wimpel fürs Truck-Cockpit. Es geht also um ein Ingame-Event mit aktuellem Bezug. Eine Kleinigkeit. Im Blog-Eintrag zum Event beschreibt SCS die Sache so, Zitat, virtueller Trucker der Welt, wir alle durchleben immer noch harte Zeiten, denn die Welt kämpft weiter gegen Covid-19. Der Kampf ist noch nicht vorbei, aber wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Wir sehen Hoffnung in der Entwicklung der Covid-19-Impfstoffe und ihrer schnellen weltweiten Einführung. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal die selbstlosen Fahrer und Support-Crews würdigen, die so unglaublich hart gearbeitet haben, um dieses Ziel zu erreichen. Deshalb laden wir euch ein, bei World of Trucks Hauling Hope persönlich an der Auslieferung dieser Impfstoffe teilzunehmen, und zwar in allen Trucking-Gebieten. Zitat Ende. Insgesamt eine nette Aktion und eigentlich hier nicht wirklich eine Erwähnung wert, hätte SCS nicht eine etwas eigenwillige Pressemitteilung hierzu verschickt und offensichtlich auch bei Twitter geteilt, sehr zur Verwunderung vieler User. Denn der Sachverhalt ist folgender. In der Pressemitteilung versuchte man sowohl das Ingame-Event zu promoten, als auch absolut keine Stellung zum realen Thema Covid-19-Impfungen zu beziehen. Und so liest man da, Zitat, wir beziehen keine Stellung, weder für noch gegen Impfstoffe. Wir wollen nur unsere Anerkennung und unsere Unterstützung für alle echten Lkw-Fahrer ausdrücken, die sehr herausfordernden Zeiten gegenüberstehen, seit die Pandemiesituation begann. Und dass wir für ihre Mühe, die Welt am Laufen zu halten, dankbar sind. Plus wir dachten uns, dass wir die Sicherheit unserer Community unterstützen könnten, indem wir ihnen etwas Unterhaltung bieten. Darin könnten sie einen guten Grund finden, während dieser schwierigen Zeiten, die unsere Welt gerade durchmacht, zu Hause zu bleiben. Zitat Ende. Und das erinnert schon ein wenig an die legendäre Unsere Spiele sind nicht politisch PR-Nebelkerze aus dem Hause Ubisoft, dessen Spiele immer wieder hochpolitische Themen haben. Siehe dazu auch einige unserer Wortreich-Kolumnen von Wolfgang Walk hier bei unserem Projekt. SCS sagt nun in der Meldung mehr oder weniger, wir haben keine Meinung zum Thema Impfstoff und feiert gleichzeitig die Auslieferung der Impfstoffe mit einem Ingame-Event. Mit einem coolen Ingame-Event. Doch was um alles in der Welt hat das PR-Team geritten, hier eine derart eigentümliche Distanzierung von realen Events voranzustellen? War die Hoffnung, damit niemanden auf die Füße zu treten? Den Gegenwind von Impfskeptikern und Corona-Leugnern im Keim zu ersticken? Die Meldung in dieser Form sorgte jedenfalls vor allem für Stirnrunzeln und Kopfschütteln und am 22. Januar auf Twitter darauf hingewiesen, reagierte Tomasz Duda, Producer bei SCS, wie folgt auf die Meldung, Zitat, oh fuck, was zur Hölle? Das war mir nicht bekannt. Zitat Ende. Und danach entschuldigt er sich bei der ersten Website, die darüber berichtete, man sei bereits im internen Chat des Unternehmens dabei, die Sache zu diskutieren. Ein Fuck-up sei passiert. Außerdem löschte er den Ursprungstweet zur Meldung, damit der nicht viral gehe. Haha. Zitat, wir werden es besser machen. Dieser Satz hatte keinen Platz in der Pressemitteilung. Es war ein Fuck-up. Zitat Ende. Nun, das Internet vergisst so schnell nicht, und in den Shownotes habe ich zumindest auch einen Screenshot der entsprechenden Pressemitteilung für euch, da könnt ihr euch selbst ein Bild machen, aber allzu groß aufbauschen würde ich das jetzt wieder auch nicht. Ich schätze die Situation ähnlich ein wie Herr Duda. Da ist ein Fuck-up passiert bei SCS. Wahrscheinlich aus Eigeninitiative eines Mitglieds der PR- oder Marketingabteilung und vielleicht sogar aus ganz naiven Absichten, so nach dem Motto, sicher ist sicher, besser niemanden auf die Füße treten, wir machen Spiele, wir positionieren uns nicht politisch oder sonst wie. Besser den garantierten Streit beim Impfstoffthema vorbeugen, aber ach, so leicht ist das einfach nicht. Es wirkt auf mich fast schon etwas naiv, fast schon blauäugig, wie das letztendlich ausgeführt wurde. Und es tut mir fast schon leid für die Beteiligten, aber halt auch nur fast. Und offensichtlich hat SCS auch aktuell mit dem Feedback zum Ingame-Event alle Hände voll zu tun. In jedem Kommentarbereich zum Hashtag Hauling Hope ist seit dem 21. Januar bereits ein Beitrag von SCS ganz oben angepinnt. Darin unterstreicht das Team, dass man hier einfach nur den Truckern dieser Welt seinen Respekt zollen und sie feiern wolle, dass sie hart arbeiten und dass ihre 15 Minuten Ruhm verdient haben. Das Event würde Spieler dazu anregen, zu Hause zu bleiben und damit sicherer zu sein. Und das absolut freiwillig, niemand muss da mitmachen und es gäbe auch, Zitat, keinen Grund, unhöflich, beleidigend, hasserfüllt oder voller Wut auf andere zu sein, die hier oder dort einen Kommentar abgeben. Wenn es absolut in Ordnung ist, eure persönliche Meinung zu sagen und wir euer Feedback begrüßen, werden wir keinen Kommentarkrieg hier oder auf einer unserer anderen Plattformen zulassen. Zitat Ende. Das zeigt meiner Meinung nach auf, dass das Ingame-Event so oder so Stress und Moderationsaufwand für SCS bedeutet hat, auch bevor die News von der schrulligen Pressemitteilung die Runde machte. Die Meldung bleibt freilich bekloppt und unnötig. Ich kann aber verstehen, was ihre Formulierung motiviert hat. SCS dürfte aus der Sache hoffentlich ein paar Lehren gezogen haben und hoffentlich traut sich das Team in Zukunft weiterhin, reale Ereignisse ins Spiel zu bringen, auch wenn die kontrovers diskutiert werden. Denn alles in allem finde ich das Impfstoff-Ingame-Event nämlich total cool. Gerade weil es Stellung bezieht und die Impfstoffauslieferung eine total krasse globale Logistikherausforderung feiert. Den kleinen Ausfall der SCS-PR-Abteilung, ach man, den hätte es halt nicht gebraucht. Und was ich jetzt brauche, ist ein Feierabendbier, daher rasch zum Ende der Sendung. Kommen wir zum Abschluss der Sendung, wie gewohnt, zu einigen kommenden Releases für PC und Konsolen in den nächsten zwei Wochen, sprich bis einschließlich 5.2. und natürlich sind alle Angaben ohne Gewähr. Am 26. Januar haben wir ein JRPG, Atelier Ryza 2, Lost Legends and the Secret Fairy für PS4, PS5, PC und Switch. Und naja, ich kenne die Vorgänger nicht, aber das neue Spiel scheint so ein ganz klassischer Nachfolger zu sein. Ähnliches Spiel halt, also wieder eine magische Heldenreise durch ein Königreich, wieder Anime-Look und Cell-Shading, wieder Echtzeitkämpfe. Neu sind diesmal diverse Möglichkeiten, die Umgebung zu erkunden, etwa kletternd oder schwimmend. Dazu kommen neue Gameplay-Features im Kampf und neue Systeme. Und es scheint auch wieder einen großen Fokus auf Crafting zu geben. Und ihr merkt schon, ich rude hier ganz schön, ich habe keine Ahnung vom Vorgänger. Aber ich lese bei Steam, dass insbesondere die Oberschenkel der Spielheldin in den Reviews vor allen Dingen gefeiert werden. Naja, wie dem auch sein, rasch weiter. Am 28. Januar kommt ein ganzer Haufen Spiele raus. Das ist so der Hauptrelease-Tag der kommenden zwei Wochen. Und da finden wir Folgendes. Zum Beispiel Olija, O-L-I-J-A, für PC, PS4, die Switch und Xbox One. Das ist ein Indie-Action-Adventure mit sehr groben Pixeln, mit so Seitenansicht und Hüpfspielsteuerung, mit einer magischen Harpune für Kampf- und Fortbewegungsherausforderungen und naja, mit einem schönen eigenwilligen Look. Man erkundet in der Rolle des schiffbrüchigen Faraday das geheimnisvolle Land Terrafake. Man trifft andere Gestrandete und erlebt allerlei Abenteuer, für die sich die Entwickler ihre Inspiration bei Seemannslegenden und asiatischer Fantasy geholt haben. Das wirkt auf mich irgendwie wie eine Mischung aus Celeste, Dead Cells und vielleicht The Other World. Das kommt von einem japanischen Studio namens Skeleton Crew, was aber bemerkenswert ist, da das Spiel zwar einen Comic-Look hat, aber eben überhaupt keinen Anime-Stil, also mit den großen Augen. Für mich wirkt die Grafik des Spiels irgendwie französisch, also wie so französische Comics, ein schrulliges Ding. Dann hätten wir ebenfalls grob pixelige Indie-Kost, dazu noch als Roguelike, mit dem Namen Sword of the Necromancer für PC, PS4, Xbox One und Switch. Das wurde via Kickstarter finanziert. Das orientiert sich bei Look and Feel bei den SNES-Zelda-Spiel und vielleicht auch Enter the Gungeon. Und das bietet spielerisch halt sehr vertraute Roguelike-Kost. Dungeons erkunden, Gegnermassen abmetzeln, immer bessere Items sammeln und irgendwann ins Gras beißen, aber ein wenig Fortschritt für den nächsten Run mitnehmen und was lernen. Der Clou ist dabei, die Fähigkeit, getötete Gegner wiederzubeleben und für sich kämpfen zu lassen. Zur Erinnerung, wir sind immer noch beim 28. Januar. Drei Spiele kommen noch, etwa Disjunction für PS4, PC und Switch. Schon wieder ein Indie-Spiel, schon wieder Pixel-Look, aber ein recht cooler, düsterer mit einem Cyberpunk-Setting. Ihr wählt einen aus drei Charakteren mit unterschiedlichem Skillset und begebt euch daraufhin in allerlei Stealth-Action-Abenteuer mit Draufsicht. Da müsst ihr Gegnern auflauern, da müsst ihr Sichtkegeln ausweichen und schnell reagieren und allerlei Tools benutzen. Erinnert ein wenig an Hotline Miami so vom Look and Feel, aber eben nicht ganz so schnell und nicht ganz so gewalttätig. Und ole, es ist kein Roguelike wie viele Spiele dieser Art, sondern ein ganz normales Spiel mit Anfang, mit einem Ende und mit der Story zwischendurch und sogar verschiedenen Entscheidungen und verschiedenen Enden. Das wirkt irgendwie ganz nett. Storylastig dürfte auch The Medium sein, das neueste Horrorabenteuer von Bloober Team, das am 28. Januar für die Xbox-Konsolen sowie den PC erscheint, auch als Teil des Xbox Game Pass. Im Spiel bewegen wir unsere weibliche Heldin in der Third-Person-Perspektive durch einen stillgelegten kommunistischen Freizeitpark, wo sie von allerlei Grusel und Visionen heimgesucht wird und diverse Rätsel lösen muss. Dabei hat sie so manche außerkörperliche Erfahrung, was die Entwickler mit einem recht originellen und angeblich auch patentierten Gameplay-Feature ausdrücken. Der Bildschirm wird dann geteilt. Und wir sehen links unsere Heldin in der echten Welt und rechts in einer Geister-Parallelwelt, wo sie neue Fähigkeiten nutzen und eine alternative Realität sehen kann. Und ihr steuert die Spielfigur in diesen Szenen in beiden Welten gleichzeitig. Ich bin gespannt, ob dieses Gameplay am Ende mehr ist als nur ein Inszenierungsgimmick. Bin sehr gespannt darauf. Dann der letzte Release des 28.01. Die Yakuza Remastered Collection kommt endlich auch für PC und Xbox obendrein als Teil des Game Pass. Vorher bereits verfügbar für die PS4. In dieser Sammlung enthalten sind die aufpolierten Versionen von Yakuza 3, 4 und 5, damals ursprünglich erschienen für PS3. Diese bisher PlayStation-exklusiven Spiele, die damals zu Release ja auch eher ein Nischenpublikum hatten, die werden nun also einem größeren Spielerkreis zugänglich. Das finde ich gut. Schließlich hat sich inzwischen rumgesprochen, wie gut die Yakuza-Reihe ist. Mein Tipp hierbei: überspringt Teil 3. Der hat einen extrem zähen Einstieg und kommt ewig nicht in die Gänge und fangt mit Yakuza 4 an. Einem absolut fantastischen Teil der Reihe mit einigen der besten Charaktere, mit einer interessanten Vier-Akt-Struktur, mit genialen Story-Momenten und auch einigen der besten Albernheiten, die es jemals in Yakuza zu sehen gab. Am 29. Januar kommt das Jump'n'Run The Pedestrian für PS4 und PS5. Für den PC ist das schon eine ganze Weile draußen, aber es ist originell genug, um es hier nochmal zu erwähnen. Im Spiel lenkt man ein Strichmännchen durch allerlei 2D-Hüpfspiel-Level. Die allerdings sind in Form von Verkehrsschildern in einer 3D-Welt verteilt und können von uns hier und da auch manipuliert werden. Also durch die Gegend gezogen, neu kombiniert, sodass ein spielbarer Level entsteht. Und das ist alles echt cool inszeniert und auch eine echt nette Puzzle-Variante. Am 2.2. kommt ein Release für Next Gen. Control Ultimate Edition kommt für die PS5 und die Xbox Series Modelle. Das ist also dann das Hauptspiel plus alle DLCs. Zur Erinnerung, im Third-Person-Action-Spiel von Remedy erkunden wir eine US-Behörde für Paranormales. Und ich liebe, liebe, liebe die Architektur der Levels im Spiel. Brutalismus trifft auf Großraumbüro-Ödnis, vermischt mit allerlei Mindfucks und gewürzt mit einem schrulligen finnischen Hausmeister. Das Baller- und Spezialkräfte-Gameplay ist zwar eher so lala, aber das macht meiner Meinung nach die tolle Spielwelt wett. Nun also auch für Next-Gen mit Raytracing und allen DLCs. Und es ist immer noch unklar, ob es ein Gratis-Update für die Besitzer der PS4 und Xbox One-Versionen gibt. Buh! Am 4. Februar haben wir Werewolf The Apocalypse Earthblood für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC. Ein Action-Adventure von Cyanide, Entwickler von allerlei Radrennspielen und auch den zwei Styx-Fantasy-Stealth-Spielen von Blood Bowl oder Call of Cthulhu. Ein klassischer B-Ware-Entwickler. Und in Werewolf spielen wir einen Werwolf, der von seinem Clan verstoßen wurde und als Ökoterrorist gegen einen Konzern kämpft, der die Umwelt verschmutzt. In Menschenform scheint sich das wie so ein Third-Person-Shooter mit Fokus auf Deckung und Stealth zu spielen. Und in Werwolf-Form ist es dann eher ein Actionspiel im Stile der Platinum-Games-Titel. Und das ist halt schon schön schräg. Und es riecht schon so ein wenig, als ob das richtig trashig sein könnte. Vielleicht sogar sympathisch trashig. Und das basiert übrigens auf den gleichnamigen Tabletop-Spielen Werewolf the Apocalypse. War mir bis jetzt auch nicht bekannt. Am 5.2. noch ein Re-Release, Nioh 2, N-I-O-H geschrieben, optional auch als Complete Edition, kommt nun auch für PS5 und PC. Das Soulsborne-Spiel von Team Ninja erschien bereits vor knapp einem Jahr für die PS4 und folgt der Erfolgsformel seines Vorgängers. Also anspruchsvolles Gameplay nach Rezept der Souls-Spiele mit kniffligen Gegnern, mit begrenzter Stamina und Risk-Reward-Dynamik, da beim Spielertod gesammelte Ressourcen verloren gehen können. Doch anstatt das so düster und deprimierend wie From Software zu inszenieren, setzt Team Ninja hier eher auf eine überbordende Optik. Die Geisterwelt des antiken Japan, durch die wir uns mit allerlei Hieb- und Stichwaffen schnetzeln, die wimmelt nur so von schillernden Charakteren, genauso wie das Gameplay nur so vor Systemen wimmelt. Nioh 2 ist also eine Evolution des Vorgängers, den man wohl kennen sollte, um da gut reinzukommen. So, und zuletzt ebenfalls am 5. Februar, Ys 9 Monstrum Nox für die PS4. Das Action-Rollenspiel von Traditionsstudio Nihon Falcom kommt etwa anderthalb Jahre nach seinem Japan-Release endlich auch in den Westen. Und ich denke mal, da können wir uns auch von unserem Jochen Gebauer für 2 Wochen verabschieden. Der liebt Spiele dieses Herstellers und konkret die Ys-Reihe. Versionen für Switch und PC, die werden dann Mitte des Jahres folgen. Und hey, es ist ein weiteres Ys-Spiel. Wieder spielt ihr den Serienheld Adol Kristin und seine Begleiter. Und diesmal erkundet ihr die Gefängnisstadt Balduk, die freiwillig von bedrohlichen Wesen aus einer Schattendimension bedroht wird. Und immerhin, in der Story scheint Adol diesmal ausnahmsweise keine Amnesie zu haben. Immerhin. Tja, und mehr vermag ich hierzu wirklich nicht zu sagen. Es dürfte halt wieder ein sehr klassisches Japan-Rollenspiel sein. Das freut mich für die Fans der Reihe und all jene, die genau sowas gerade brauchen. Und wie gesagt, ich brauche mein Feierabendbier. Naja, brauchen. Ich will es und ich werde es haben. Deswegen soll es das jetzt mit dem Magazin gewesen sein. Wie immer, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr unser Projekt so fabelhaft unterstützt. Ohne euch würde ich jetzt wer weiß was machen und das wäre schlimm. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch gute Laune, spaßige Spiele und allzeit beste Gesundheit. Und hey, merkt ihr, wie die Tage länger werden? Ich feiere das ja so. Wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören, ist es bereits 24 Minuten länger hell als heute. Klammert euch an die Gedanken. Hört aber auch sehr gerne in all unsere anderen Podcasts rein. Am Sonntag etwa erzähle ich von meinem Erstkontakt mit einem der bekanntesten Spiele überhaupt. Bislang kannte ich das wirklich nur so vom Zuschauen, vom Hörensagen, von den Klischees und von den Running Gags, etwa vom Pfeil im Knie und solchen Sachen. Aber nun weiß ich Bescheid. Jetzt habe ich es gespielt und mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Schaltet am Sonntag ein und habt eine schöne Zeit. Das nächste Magazin ist dann am 5. Februar am Start. Bis dahin.